Dann das Mantra für den Patanjali, der die Raja Yoga Sutras geschrieben hat. Wer es kennt, kann gerne mitsingen, mitrezitieren. Herzlich willkommen zum Thema Raja Yoga Sutras. Im Besonderen geht es heute weiter. Wir lesen ja Woche für Woche und sprechen über die verschiedenen Verse und sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo die verschiedenen Samadhi-Zustände beschrieben werden. Und das war mein Lichtungsbuch. Beim letzten Mal ging es um Übung. Yoga ist immer Üben. Abhyasa ist die Übung. Vairagya ist Verhaftungslosigkeit. Und in dem Vers 16 sagt Patanjali, der höchste Zustand der Verhaftungslosigkeit stammt vom Bewusstsein des Purusha her. Er entsagt sogar den drei Eigenschaften der Natur. Vom Bewusstsein des Purusha her, das ist die höchste Verhaftungslosigkeit. Und dann beschreibt er jetzt verschiedene Samadhi-Zustände. Samprajnata Samadhi, das ist Samadhi mit Bewusstsein, so beschreibt es hier der Swami Vishnu, wird von Denken, Unterscheidung, Wonne und einem Bewusstsein der Individualität begleitet. Samprajnata Samadhi. Samadhi geht jetzt noch über den Zustand von dem normalen Bewusstsein hinaus. Und das ist also ein überbewusster Zustand. Und jetzt wird es spannend, weil das ist schon ein bisschen abstrakt, für manche vielleicht, für andere nicht, je nachdem, wie viel ihr meditiert, je nachdem, wie viel ihr nachempfinden könnt, wie viel ihr schon erlebt habt. Für mich ist es immer wieder abstrakt und immer wieder interessant, mich damit so auch auseinanderzusetzen und zu suchen, ja, was mache ich denn selbst jetzt mit diesen Aussagen, mit meiner praktischen Meditationserfahrung. Und so kann man erstmal so die einzelnen Begriffe übersetzen und Samprajnata, bedeutet Unterscheidung, Erkenntnis und Samprajnata heißt die wahre Erkenntnis. Und hier wird noch gesagt, das wird immer noch dann von Denken, von Unterscheidung, von Wonne, einem Bewusstsein der Individualität begleitet. Also es gibt auch noch einen anderen Zustand, der heißt Asamprajnata. Da ist das nicht mehr. Und hier geht es darum, der Patanjali unterscheidet zwei verschiedene Samadhi-Zustände. Der eine ist noch von Unterscheidung, von Wonne, von ich bin, ich und du und das ist die Erfahrung, das ist mein Konzentrationsobjekt. Das kann noch unterschieden werden, also da herrscht noch Dualität. Es wird dann auch von einem Samen gesprochen. Samprajnata Samadhi ist noch mit Samen. Und das ist auch so ein schönes Bild. Also dieser Zustand, in dem noch Bewusstsein der Individualität vorhanden ist, kann man sagen, da ist noch ein Samen da. Und so der Samen, das ist ein Bild, wenn wir denken, ein Baum oder irgendeine Pflanze hat einen Samen, der ist in der Erde, den sehen wir nicht. Aber trotzdem ist da potenzielle Kraft, lebendige Kraft vorhanden aus diesem Samen. Wenn er durch die Erde stößt und dann Licht bekommt, kann eine kleine Pflanze werden, eine große Pflanze, ein Baum werden, was auch immer. Wir wissen alles, was so wächst, was aus Samen entstehen kann. Und so ist dieser Samprajnata Samadhi-Zustand, wird oft so beschrieben, als da ist noch ein Same vorhanden. Und der Same ist potenzielle Energie, die in uns vorhanden ist, die aber vielleicht schlummert oder die erstmal nicht zu sehen ist, zu erkennen ist, aber sie ist noch da. Und aus diesem Samen heraus, deswegen ist noch Individualität vielleicht da. Also hier herrscht auf jeden Fall noch Denken auch. Also es gibt ja auch, das Denken ist noch da, die Unterscheidung ist noch da. Und das macht auch die Dualität aus. In diesem Asamprajnata, wenn kein Same mehr vorhanden ist, dann gibt es auch kein Denken mehr. Irgendwann entwickelt es sich ja zu reinem Sein und das Ziel ist in absolute Stille. So war, hat er am Anfang gesagt, Yoga, Chitta, Vritti, Nirodha. Yoga ist das zur Ruhe kommen der Gedanken im Geist. Und ja, das kann man dann, der Swami Vishnu hat das in verschiedene Abschnitte unterteilt, so wie man dahin fließt, also was auch das beinhaltet. Dieses Samprajnata Samadhi, sagt er, Meditation über Elemente in Zeit und Raum. Da muss man sich diese einzelnen Wörter angucken, Vitaka, Vicharana und so weiter. Und Nirvitaka heißt Meditation über Elemente außerhalb von Zeit und Raum. Und wir können gleich mal praktisch gucken, was heißt das in der Meditation und was kann das für uns, welche Erfahrungen sind das vielleicht. Sananda, Meditation über den Geist, begleitet von Wonne. Und Sasmita, Identifikation mit dem uneingeschränkten Ego. Ja. Meditation, also er bezeichnet das als Meditation über die Elemente in Zeit und Raum und sagt so, das sind verschiedene Meditationen. Wir könnten aber auch sagen, das sind Entwicklungsschritte. So zuerst über etwas mit dem Äußeren noch sehr verbunden zu sein, in Zeit und Raum sich zu bewegen und dann immer mehr nach innen zu gehen und immer mehr zu dem Subtilen hin. Und bis man dann in einem Ich, reines Sein, immer noch mit Ich-Identifikation, aber in einem reinen Sein ist, das dann von Wonne begleitet ist. Und zum Schluss ist dann das reine Ich völlig uneingeschränkt, aber immer noch Ego. Also immer noch, das Ich ist immer noch vorhanden, es hat sich nicht aufgelöst. Asamprajnata Samadhi, da ist diese Unterscheidung Ego oder Ich, da gibt es das gar nicht mehr. Da gibt es nur noch Gott. Ich bin Gott und Gott ist ich und es ist eins. Da gibt es diesen Samen nicht mehr und so, das ist, nehme ich jetzt einfach mal voraus, was Asamprajnata Samadhi noch ist. So, und dieser Samprajnata Samadhi Zustand, da ist immer noch Denken da, Unterscheidung, Wonne und ein Bewusstsein der Individualität. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen oder
wo steht das nochmal genau?
Das ist Kapitel 1, Vers 17. Der Swami Vishnu beschreibt es auch so, dass wir über Elemente meditieren können. Wir haben ja in der Meditation, suchen wir uns Konzentrationsobjekte und dieses Savitaka, da konzentrieren wir uns über die Elemente in Zeit und Raum. Oder wenn wir das Wörtchen nehmen, Vicharana, das heißt ja rechtes Befragen. Das heißt, wir konzentrieren uns auf etwas, aber auch mit einer Fragestellung. So wie das, ja, um mehr über dieses Subjekt, dieses oder Objekt, dieses Konzentrationsobjekt zu erfahren. Und so kann man dann erfahren, wie die Welt funktioniert, sage ich jetzt mal so ganz pauschal, oder wie wir selbst funktionieren in der Welt, wie das Leben ist. Und er vergleicht das durchaus mit Wissenschaftlern, die dann auch ja, sich auf etwas konzentrieren, immer mit bestimmten Fragestellungen und dann ja auch irgendwann plötzlich Zugänge bekommen, die vorher nicht da waren. Sonst würde die Welt sich ja auch nicht weiterentwickeln, ne? Besonders jetzt die Naturwissenschaften. Und das kann man dann durchaus vergleichen. Aber da bleiben wir dann nicht, sondern wir können uns auch auf Subtileres konzentrieren. Wenn wir unser Bewusstsein ausdehnen wollen, dann nehmen wir ja auch Konzentrationsobjekte, das wäre dann Nirvitaka, das sind dann immer noch Konzentrationsobjekte, die in Raum, aber die aber außerhalb von Zeit und Raum sind. Ein Beispiel ist, wenn wir, wer kennt nicht Kundalini-Yoga? Wer hat hier noch kein fortgeschrittenes Pranayama geübt? Gut, also Kundalini-Yoga ist ja ein Aspekt des Yogas, der Energieaspekt, und das ist was Subtileres, als jetzt äußere physische Objekte zu nehmen, die irgendwie in der Welt funktionieren oder die Natur. Also da ist man, hat man mehr was Inneres und man konzentriert sich auf den Ursprung der Dinge mehr. Und mit Ursprung meine ich jetzt die Energie, die ursächliche Energie, von der alles Sein ausgeht. Und im Kundalini-Yoga hat man dann das Chakrasystem, was Swami Vishnu durchaus auch als die psychischen Zentren beschreibt. Und da gibt es jetzt kein Befragen mehr, da fällt das Befragen weg. Da konzentrieren wir uns auf die Elemente, aber auf die subtileren, auf diese Ursächlichkeit, auf die Energie. Zum Beispiel in Form, indem wir ein Bija-Mantra wiederholen. Ne? Jedes Chakra hat ein Bija-Mantra, das Erdelement, also das sind die Elemente, aber wir konzentrieren uns auf die Energie. Lam, dann kommt Vam, Ram, Yam. Das sind Kernsilben, die haben auch keinen intellektuellen Inhalt. Da gibt es auch nichts zu befragen. Das ist einfach reine Energie. Das sind sogenannte Bija-Mantras oder Keim, da haben wir wieder Keim oder Same. Keimsilben, die Kraft entfaltet sich einfach. Nur allein, dass wir uns darauf konzentrieren, passiert irgendwas in uns. Und das nehmen wir einfach wahr, das beobachten wir. Und dann sind wir also so in der Konzentration auf irgendwelche Objekte, aber nicht mehr in Zeit und Raum, weil es ist nicht räumlich, das ist was Subtiles. Diese Energie, Prana, was in den Chakren fließt, das ist was sehr viel Subtileres. Und wenn dann dort etwas geschieht, dann kommen wir mehr und mehr in einen Zustand des reinen Seins. Und der ist dann begleitet von ja, einem tiefen Glück, von Wonne, was wir ja auch Ananda, hier heißt das dann Sananda, Sananda-Zustand wird das bezeichnet. Und danach geht es aber noch weiter, dann, es ist wie, das ist schon was, was man kann sagen, so, man kann die Meditationen daraus machen, man kann aber das auch als Entwicklung sehen. Also je länger ich meditiere, umso mehr bin ich auf das Subtilere ausgerichtet und wachse immer mehr in dieses, ja, ins Licht oder in diese Wonne hinein oder in einen reinen Seinszustand, der dann auch manchmal begleitet ist von einer bestimmten Leere. Und ja, Sasmita ist dann dieser vierte Zustand. Und all das, das sind vier Elemente oder vier Stufen, die dann aber alle zu diesem Samprajnata Samadhi gehören. Könnt ihr euch darunter was vorstellen oder ist das ganz
eine Frage hätte ich
weit
dazu.
weg? Ja.
Kann ich mir das so vorstellen, dass wenn ich jetzt an die Kundalini denke und Shiva Shakti Philosophie, wie die Welt entstanden ist, ich glaube, das war erst Geist, dann Energie, dann immer materieller, bis richtige Materie da war. Ungefähr. Und die Konzentrationen gehen jetzt umgekehrt vom Materiellen über die Energie bis zum, weiß ich nicht, Ohm am Schluss. Bin ich vielleicht am Anfang der Welt? Kann ich mir das so vorstellen?
Das geht eher dahin, am Anfang ist noch dieser Geist, der befragt und dann ist keine Befragung mehr da. Dann, ja genau, es geht dann eher vom Äußeren, von den äußeren Objekten, die in Zeit und Raum begrenzt sind, nachher jenseits von Zeit und Raum in das Subtilere. Und es fängt an mit einem rechten Befragen, Vicharana, heißt ja rechtes Befragen oder freies Befragen. Und ich verstehe so, um dann einfach zu erfahren und offen ist für eine Erfahrung. Und dann immer mehr in einen reinen Seinszustand, der aber hier in diesen vier Stufen noch dabei stehen bleibt, dass diese Dualität noch da ist, ne? Dass immer noch das Ich da ist und Gott auf der anderen Seite. Und wenn es jetzt dann weitergeht im nächsten Vers, dann beschreibt er eben, dann Asamprajnata Samadhi ist erreicht, wenn alle geistigen Aktivitäten, also auch dieses Subtile, ne, das Konzentrieren auf das Subtile, alle geistigen Aktivitäten aufhören und nur unmanifestierte Eindrücke im Geist verbleiben. Ne, also selbst wenn ihr dieses mit Subtil meine ich, diese Chakra-Konzentration habe ich jetzt als Beispiel genommen. Wir haben ganz viele andere Beispiele, wo irgendwelche Äußerlichkeiten, so äußere Rituale gemacht werden, die aber auch nur eins wollen, dass innerlich etwas bewegt wird, dass innerlich etwas berührt wird. Äußerlich fängt man an, aber letztendlich geht es darum, im Inneren etwas zu bewegen und zu erfahren, im Inneren Gott zu erfahren.
Und am Schluss ist die Erfahrung auch weg. Und der Erfahrende.
Am Schluss gibt es keine Trennung mehr, genau. Da gibt es nicht mehr die zwei unterschiedlich. Da ist einfach nur reines Sein. Oder Gott. Oder das ist ja auch nur ein Versuch, das zu beschreiben. Ne? Was ist dann, wenn wir eins sind mit Gott? Noch jemand? Eine Anregung oder eine Frage? Sonst gehe ich jetzt einfach mal weiter in den, auch vielleicht von denjenigen, die sich mit den Schriften oder mit Yoga noch nicht so viel befasst haben. Gut, denke ich mal weiter. Asamprajnata oder samenloser Samadhi wird am klarsten erfasst, wenn man die sieben Bhumikas, die Stufen des Bewusstseins, die zur Selbstverwirklichung führen, versteht. Da will ich jetzt aber nicht auf die alle einzelnen eingehen, weil das wird jetzt dann auch wieder ein bisschen abstrakt und das ist einfach so ein Entwicklungsweg, wo man auch, der fängt auch an, Subecha, Sehnsucht nach einer Wahrheit, wir wollen irgendwas verändern, vielleicht so ganz kurz gehe ich drauf ein, weil nachher kommen auch Verse, die auch wieder praktischer sind, mit denen wir wirklich praktisch auch was tun können, nämlich meditieren über Om und anderes. Aber es ist ja schon interessant, so dieser, ja, was führt uns überhaupt auf den Weg, ne? Also ist ja sehr unterschiedlich, oft ist es irgendein Leiden, was uns irgendwo dahin bringt, irgendwie eine Sehnsucht zu entwickeln. Es ist nicht immer so, aber es ist schon oft so, dass irgendwelche Schwierigkeiten im Leben erstmal diese Sehnsucht entfachen und man erkennt, ich weiß eigentlich gar nichts. Also vieles im Leben kann so in einer Sekunde kann's weg sein, kann sich verändern. Und was ist dann die Wirklichkeit? Und wo stehe ich? Wer bin ich? Und was soll das Ganze überhaupt? Ne? Und dann fängt das Fragen an. Und da ist dann der zweite Schritt auch so die richtige Befragung. Und da tauchen auch wieder diese Schritte auf, mehr nach innen zu gehen, ne, den Geist irgendwie zu beobachten, den Geist auszudünnen und mehr nach innen zu gehen. Und damit reinigen wir den Geist immer mehr, bis wir dann auch in so einen Zustand kommen, der immer losgelöster ist. Und der Mensch dann nicht mehr so sehr, sage ich jetzt, ich sage es mal, nicht so perfekt, wie es der Swami Vishnu hier ausdrückt. Also wir gehen in unserer Entwicklung eben so, dass uns das, was in der Welt passiert, dass wir besser und anders darauf reagieren können. Dass uns nicht mehr so schnell irgendwas aus der Fassung bringt. Das bewirkt letztendlich Yoga. Kann ich so sagen. Nach 25 Jahren kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, es wirkt. Yoga macht stark und macht stabil und gleicht aus, aber man muss es tun. Üben, üben, üben. Das waren die Folgenverse. Und das kann man einfach nur immer wieder betonen. Und dann kommt man dahin, dass einem nicht mehr alles so, sag mal, durchrüttelt, wie das vielleicht mal in jungen Jahren war. Wenn man sich mit sich beschäftigt, mit der Welt beschäftigt und zu dem Höchsten hin sich auch konzentriert. Gut, und dann wird hier ein Zustand, der letzte Zustand wird hier als Turiya, Zustand der Befreiung, da heißt es jetzt nicht Asamprajnata Samadhi, sondern die Stufen, diese Entwicklungsstufen, da wird ein anderer Begriff einfach benutzt und Turiya bedeutet dann, wenn jemand die Selbstverwirklichung erreicht, aber dann verlässt er auch diesen Körper. Nur in dem Zusammenhang, wenn jemand stirbt, den Körper verlässt und die Selbstverwirklichung erreicht dabei oder vorher, dann nennt man das Turiya. Der Zustand der Befreiung. Der Yogi sieht Gott überall, er führt keine Handlungen aus, denn dieser Zustand, in dem der Körper und die Höhlen vollständig verbrannt werden, ist von kurzer Dauer. Aber es gibt auch noch einen Zustand der Selbstverwirklichung, wo die Seele in dem Körper, also weiter in dem Körper ist. Das nennt man dann ein Lebendbefreiter. Und hier geht es ja auch noch mal ein bisschen weiter. Aber du wolltest was sagen?
Ich würde nur gerne wissen, bei welchem Vers du jetzt bist.
Ich bin jetzt bei, werde jetzt 19, Vers 19. Ich war bei Vers 18, Asamprajnata Samadhi. Und jetzt kommt 19. Da heißt nochmal, Asamprajnata Samadhi durch Geburt kann von denen erreicht werden, die früher Körperlosigkeit oder Verschmelzung mit Prakriti erlangt haben. Also, hier kommt wieder diese Karma- und Reinkarnationslehre durch. Wer sich damit noch nicht befasst hat, ist wieder ein bisschen abstrakt, aber er sagt mit anderen Worten, es kann auch sein, dass ich in einem vorigen Leben schon viel erfahren habe und entwickelt habe und dann durch die jetzige Geburt eben den letzten Zustand einfach noch vervollkommne und die Verschmelzung, dann die vollständige Verschmelzung eben geschehen kann. Also die früher Körperlosigkeit oder Verschmelzung mit Prakriti erlangt haben, heißt, die haben das in den vorigen Leben schon erreicht und die Seele kommt dann wieder in diesem Zustand, in dem sie diesen Körper verlassen hat, in dem anderen Körper kommt sie auch wieder. Wir nehmen ja alles mit, was wir entwickelt haben, wie wir uns entwickelt haben, das bringen wir dann in das nächste Leben wieder mit. Das lasse ich aber jetzt mal hier so stehen, da brauchen wir jetzt nicht lange drüber zu meditieren. Ich würde gerne weitergehen zu den nächsten Versen, Vers 20. Andere erlangen Asamprajnata Samadhi durch Glauben, Energie, Erinnerung und klares Bewusstsein. Die Befreiung wird schnell erreicht, wenn der Wunsch danach intensiv ist. Ist auch eine klare Aussage, ne? Brauchen wir auch nichts mehr weiter drüber zu sagen. Wenn der Wunsch intensiv ist, dann werde ich auch das tun, was nötig ist. Dann werde ich das tun, von dem ich merke, dass ich mich spirituell weiterentwickle, was mir gut tut für meine spirituelle Entwicklung, und werde eher das lassen, was mich darin hemmt. Ne, wenn ich den starken Wunsch habe, dann zieht mich ja was. Dann will ich unbedingt. Ja?
Obwohl, ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Wenn ich dann so verhaftet bin, dann diesen Wunsch, an dieses Ergebnis, ob ich dann wirklich loslassen kann. Muss ich ja abspringen an einem gewissen Punkt. Muss ich ja loslassen, um mich dann hinzugeben.
Aber erstmal muss ich ja anfangen. Würde ich sagen. Und da brauchen wir uns an dem Punkt, glaube ich, noch keine Gedanken zu machen, weil den meisten Menschen, die ich höre, die in die Seminare kommen und hier sind, haben eher die Schwierigkeit, dass sie, wenn sie nachher in den Alltag zurückgehen, dass es dann schwierig ist zu praktizieren. Also von einem intensiven Wunsch und dem Bedürfnis, Yoga zu praktizieren, ich dehne das jetzt einfach mal nicht auf die Meditation, sondern auf das gesamte Yoga aus, ne, weil das ja auch zusammenhängt, alles genau. Und auch den Geist und unseren Zustand insgesamt beeinflusst. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Wenn wir den intensiven Drang und Wunsch haben, dann ist es prima.
Mhm. Du hast jetzt davon gesprochen, wie es ist am Anfang.
Ja, genau. Nee, und er sagt ja, also je intensiver der Wunsch ist, wie hieß der Vers nochmal? Die Befreiung wird schnell erreicht, wenn der Wunsch danach intensiv ist.
Schnell kann dann auch ein paar Jahre dauern, auch wenn der Wunsch sehr intensiv ist.
Genau, und das kommt eben darauf an, wo ein Mensch in seiner Entwicklung steht. Ist das so einer, der im vorigen Leben schon mal fast die Selbstverwirklichung erreicht hat, dann kann das sein, dass jemand wie zum Beispiel der Swami Vishnu in ganz jungen Jahren nach Rishikesh in den Ashram gekommen ist und nach kurzer Zeit, nach ein paar Monaten, hat der Swami Shivananda zu ihm gesagt, so, du bist jetzt unser Hatha-Yoga-Professor. Und der hat innerhalb von kurzer Zeit auch ohne lange Anleitungen diese ganzen Asanas und fortgeschrittene Pranayamas und all solche Dinge tun können, weil sie aus ihm selbst herausgekommen sind, ohne jetzt ewig lang dort zu praktizieren. Also der hat schon was mitgebracht als Anlage, und das gibt es auch immer mal wieder. Also auch Yogi Hari, bei dem ich auch mal war und eine Intensivausbildung noch mal mitgemacht habe, der hat das auch so von sich erzählt, dass er mal durch ein kleines Buch angeregt wurde. Der war ja zu der Zeit mit der Lila Namata noch verheiratet, ist eigentlich durch sie irgendwie so, sie hat ihm immer so Yoga-Bücher untergejubelt. Die hat er immer erst liegen lassen, hat ihn nicht interessiert, und irgendwann hat er das Buch mal aufgeschlagen und hat angefangen zu üben, und dann ging das irgendwie explosionsartig, dass er plötzlich Dinge gemacht hat, die er aber ohne Lehrer so an sich selber einfach, die so entstanden sind, aus ihm selbst heraus. Das ist aber nicht so oft. Die meisten Menschen gehen schon zu einem Lehrer hin und lernen erstmal systematisch mit Anleitung die Körperübung, die Atemübung, die Tiefenentspannung, wie das geht. Und dann entwickelt sich oftmals sowas, dass so eine Eigendynamik kommt und dass man plötzlich noch Dinge tut, die ganz speziell für einen selbst sind. Und man dann eine Subtilität und Intuition da entwickelt. Also so stehen wir alle an einer anderen Stelle. Und hier geht es jetzt darum, also erstmal anzufangen, zu üben. Und da brauche ich etwas, ne? Da brauche ich diesen starken Wunsch und die Sehnsucht. Irgendwas, was mich zieht. Wer hat das ständig, diesen starken Wunsch? Ich frage einfach mal so ganz praktisch. Weil ich habe gerade gedacht, also mir geht er leider immer wieder mal verloren, kommt aber Gott sei Dank dann auch immer wieder. Und ich denke, das ist eben so bei so, und ich sage jetzt mal uns Durchschnittsmenschen, dass es Zeiten gibt, wo das ganz, ganz stark da ist. Und dann holt uns der Alltag wieder ein. Mir geht das jedenfalls so, selbst hier im Ashram. Wir haben ja auch viele Aktivitäten hier. Und dann geht dieser starke Wunsch auch mal wieder in den Hintergrund, der ist zwar da, aber wenn ich dann trotzdem dabei bleibe, ne, und das ist dann erstmal, dann braucht es erstmal Disziplin. Aber je stärker aus dem Inneren heraus dieser Wunsch und dieses Feuer da ist, umso schneller geht es natürlich. Ne, weil mit den ganzen Praktiken ja auch ganz viel Reinigung geschieht, auch mit den Körperübungen, mit dem Pranayama, da passiert auf allen Ebenen ja ganz viel und je mehr wir tun, umso mehr passiert. Aber nicht nur mit diesen Praktiken, ne? Also die geistige Einstellung gehört auch dazu. Deswegen bewegen wir uns ja auch in den Raja-Yoga-Sutras. Der Wunsch nach Befreiung kann mäßig, mittelmäßig oder intensiv sein, sagt jetzt nochmal, das kann man auch einfach so stehen lassen. Erfolg wird von denen schnell erlangt, die Ishvara, Gott, hingegeben sind. Das heißt im Sanskrit Ishvara Pranidhanatva. Und das ist eigentlich für die Sankhya-Philosophie, die hinter den Raja-Yoga-Sutras steht, ist das gar nicht so selbstverständlich, weil das ursprünglich eine Philosophie war, die eher mehr wissenschaftlich war und mit dem Begriff Gott gar nicht umgegangen ist. Aber der Patanjali schreibt ja wohl, nehme ich an, von seinen eigenen Erfahrungen und bringt dann in die Sankhya-Philosophie, also den Gottesbegriff auch. Ishvara ist Gott, ist einfach nur ganz neutral Gott, und zwar Gott ohne irgendwelche Eigenschaften. Ishvara ist das besondere Zentrum göttlichen Bewusstseins, das unberührt ist von Leid, Karma oder Wünschen. In ihm liegt der Samen der Allwissenheit. Unbegrenzt durch Zeit ist er von den ältesten Zeiten her der Lehrer aller Lehrer. Und jetzt wird es wieder interessant und praktisch. Er manifestiert sich in dem Wort Om. Und das ist, deshalb meditieren wir über die Silbe Om, oder deswegen singen wir auch so oft Om. Und man kann Om als Mantra benutzen. Das empfiehlt er ja hier in den ganzen nächsten Versen. Vielleicht lese ich einfach mal weiter. Ja.
Gott manifestiert sich in Om, oder wer war es nochmal?
Ishvara. Ishvara heißt übersetzt Gott.
Ishvara manifestiert sich im Wort Om. Ja, das habe ich vergessen.
Und ja, es gibt halt so verschiedene Bezeichnungen: Brahman, Purusha, Ishvara. Ishvara heißt einfach nur Gott, ohne irgendwelche Eigenschaften. Und wenn wir Gott irgendwelche bestimmten Eigenschaften zuschreiben, Gott der Erhalter, Gott der, aus dem alles entstanden ist, Gott der Zerstörer, Gott der weiß nicht was, dann bekommt der andere, dann ist das Brahma, Vishnu, Shiva. Aber Ishvara heißt einfach ganz neutral Gott. Er drückt sich im Om aus.
Ja, ich weiß, was das bedeutet. Ja. Ich versuche mir das irgendwie vorzustellen, was damit gemeint ist mit Om.
Da kann man jetzt intellektuell noch ein bisschen was reinlegen und erklären. Man kann aber auch Om, hören wir einfach mal noch mal kurz weiter. Ständige Wiederholung von Om und Meditation über seine Bedeutung führt zu Samadhi. So kann man über die Bedeutung kann man meditieren. Finde ich aber jetzt wieder, ne? Das ist dann, kann man auch wieder vielleicht diese Stufen, von die vorhin erklärt wurden, betrachten. Ich kann mir Gedanken drüber machen, ich kann mich fragen, was ist Om, wo kommt es her? Es wird erklärt als, es ist die Vergangenheit, es ist die Gegenwart, es ist die Zukunft. Es ist das allumfassende Göttliche, es ist alle Trinitäten, es ist das Entstehende, das Erhaltende und das Vergehende. Gott ist das allumfassende, Om ist das allumfassende Bewusstsein. Und in diesen, es wird dann auch manchmal unterteilt in drei Buchstaben, A, U und M. Und der Swami Vishnu sagt hier, das heilige Wort der Hindus ist das, eine der ältesten bekannten Worte, über 5000 Jahre. Und so weiter, das ist jetzt gar nicht so wichtig, aber es ist auch eine Klangschwingung. Und viele sagen auch, es ist sowas wie die Urschwingung. Das ist die Energie. Und da gibt es ja auch die Aussage in der Bibel, am Anfang war das Wort. Ne? Und dieses Wort, würden die Yogis sagen, das war Om.
Ist das dann auch so eine Keimsilbe?
Das ist auch so eine Keimsilbe. Und interessant ist ja auch, dass bei allen Mantras ist, oder bei fast allen, ist das Om am Anfang. Om Namah Shivaya. Om Namah, Om Namo Narayanaya. Om Aim Sarasvatyei Namaha. Das sind zwei Keimsilben dann. Aber dieses Om ist diese Urschwingung, aus dem alle anderen Schwingungen entstanden sind. So ist, ja, also das ist so für mich die einfachste Übersetzung. Urlaut, Urschwingung. Und es ist tatsächlich der Klang, der uns ja auch dann eine bestimmte Wirkung gibt. Und da, dann sind wir aber noch im Außen. Ne? Wir können ja damit wieder Verschiedenes tun. Im Außen ist es der Klang, ist es das, da gibt es ja auch das Nada-Yoga. Der Klang hat eine Schwingung, wenn wir das, wenn wir singen. Wir können genau spüren und können dann auch wieder über die Elemente und über unseren Körper in Zeit und Raum genau spüren, bei A, wo das schwingt, bei U, wo das schwingt und wo das M schwingt, wenn wir nur noch summen, ne, wie unterschiedlich das ist, das können wir vielleicht auch gleich tun als Abschluss, nochmal so gezielt. Da sind wir auf dieser äußerlichen Ebene und wir können es aber auch geistig wiederholen, ohne zu denken und einfach darin eintauchen und dann in diesem reinen Sein aufgehen. Und dann ist es etwas, was uns, ne, wieder in den Zustand bringen kann. Sananda, hatten wir vorhin gesagt, heißt das. Die Wonne, Sasmita, reines Sein und jenseits davon, weil Om ja vielleicht auch gleichbedeutend ist mit Gott oder zumindest sagt der Patanjali, ständige Wiederholung von Om und Meditation über seine Bedeutung führt zu Samadhi. Hier führt der Swami Vishnu was an vom Swami Shivananda, was er sagt. Und da hat er so geschrieben, lebe in Om, meditiere über Om, atme Om ein und aus, ruhe friedlich in Om, nimm Zuflucht in Om. Und der nächste Satz heißt, das ist jetzt 29, durch die Wiederholung von Om wird erleuchtete Innenschau und die Beseitigung aller Hindernisse erreicht. Das ist eine starke Aussage. Durch die Wiederholung von Om wird erleuchtete Innenschau und die Beseitigung aller Hindernisse erreicht. Und da ist mir heute so eingefallen, vor langen, langen Zeiten, habe ich mich erinnert, hat mal ein Lehrer gesagt, ich habe es nicht ausprobiert, aber kann ja noch kommen, wenn man über 3 Monate lang, hat er behauptet, weiß ich nicht, ob es stimmt, aber wenn man über 3 Monate hinweg jeden Morgen zur Stunde von Brahma Muhurta, also um 3, zwischen 3 und 4 Uhr morgens, Om wiederholt, eine halbe Stunde lang, dann wird man innerhalb dieser 3 Monate, ist eine sehr kurze Zeit, ne? 3 Monate, eine halbe Stunde über Om. Also selbst wenn wir dann nicht die Selbstverwirklichung erreicht haben, kann ich mir vorstellen, dass es aber sehr viel Auswirkung auf das Leben hat. 3 Monate jeden Morgen um zwischen 3 und 4 Uhr morgens.
Die Investition würde sich lohnen.
Ja, würde sich lohnen. Aber wir können auch im Kleinen anfangen und immer, wenn es uns einfällt, das ist so meine Art, immer wenn es mir einfällt, ein Mantra zu wiederholen, immer wenn Zeit ist am Tag, ein Mantra wiederholen. Und dann können wir das ja auch mit dem Om tun. Oder was mir auch hilft, die anderen Praktiken zu machen, ist, wenn ich manchmal, wenn mir das fehlt, dieses Feuer, was mich zieht, dann habe ich so eine CD, wo nur Om im Hintergrund ist. Und es bringt mich tatsächlich, selbst wenn ich es nicht singe, wenn ich das im Hintergrund laufen höre und habe immer dieses Om, das ist mit einer tiefen, ruhigen Stimme, dann bringt mich das in eine bestimmte Schwingung und dann zieht mich das so ein bisschen. Ne? Und dann komme ich in eine andere Atmosphäre und dann fällt mir das Praktizieren leichter. Also so können wir das auch als Brücke.
Bitte? Vom Ärger weiter zu entfernen, ne? Mit Umwelt, ne? Also, oder wenn ich selber nicht unbedingt das singen kann, aber die CD anstellen kann, dann mache ich ja meistens dann den Abwasch. Dann sage ich abwaschen und umsingen gleichzeitig.
Ja, das kann man eigentlich immer. Und immer, wenn wir es tun im Alltag, ist es so, dass wir dann dem Geist ja irgendwie eine Ruhepause gönnen. Denn solange Om im Geist ist oder irgendein anderes Mantra, kann der Geist ausruhen. Wir sind nicht am Grübeln in der Vergangenheit, wir sind da nicht am Fantasieren und am Planen in die Zukunft, sondern wir gönnen unserem Geist eine Pause und nicht nur das, sondern wir erheben unseren Geist und bewegen uns oder die göttliche diese mystische Kraft in uns wird stärker und wir kommen wirklich auch in einen anderen Bewusstseinszustand und geistig-emotional verändert sich unser Zustand. Also gerade auch, wenn heftige Gefühle da sind, wenn Konflikte da sind, dann kann das eine sehr leichte Art und Weise sein, mit einem Mantra sich in einen anderen Zustand zu bringen. Und wenn es ist, erstmal wieder davon ein bisschen Abstand zu bekommen und wieder bei sich anzukommen. Also auch zur Transformation von Gefühlen ist es eine einfache Praxis eigentlich. Ne? Geistig ein Mantra wiederholen. Manchmal ist das Om etwas, was dann schwerfällt, weil es kurz ist, sage ich jetzt mal so. Dafür gibt es dann auch die anderen Mantras, da hat man dann noch eine Vorstellung und kann ein Bild haben. Das ist ja einfach alles auch nur eine Brücke, um letztendlich zu diesem reinen Bewusstsein hinzukommen, aber für manche ist es dann einfacher, ein längeres Mantra zu haben. Aber mit dem Om machen wir nie etwas verkehrt, weil das ist der Urlaut, das ist die reine göttliche Schwingung an sich, die Essenz.
Genau. Gerade das göttliche Schwingung ist, das manifestiert Gott in sich, das ist unwahrscheinlich.
Das kann auch passieren, dass es aus dem Unterbewusstsein auch Dinge hochbringt, wenn wir jetzt in der Meditation sitzen, damit meditieren, dann ist da immer auch mitzurechnen, dass aus dem Unterbewusstsein alte Samskaras, Eindrücke aus dem Geist, die sonst mehr so im Unterbewusstsein sind, dass die aufsteigen und uns etwas bewusst wird oder etwas nochmal hochkommt, was gesehen, gespürt werden will. Das passiert bei der Meditation auch. Ja. Also vorher hatten wir gesagt, wir beseitigen alle Hindernisse, ne, mit erleuchteter Innenschau. Der nächste Vers 30, die Hindernisse für die Verwirklichung sind Krankheit, geistige Trägheit, Zweifel, Gleichgültigkeit, Faulheit, Verlangen nach Vergnügen, Täuschung. Da können wir ja noch ein paar Wochen dran arbeiten. Ein bisschen. Die Unfähigkeit zur Konzentration und Ruhelosigkeit des Geistes durch Ablenkungen. Ja, das sind alles Hindernisse für die Verwirklichung. Gut, an Krankheit können wir jetzt nicht so viel tun, mindestens nicht an allen. Manche Krankheiten bekommen wir einfach. So, da glaube ich schon so, was ich auch von Sukadev gehört habe, dass er wiederum von Swami Vishnu, dass Krankheit manchmal wirklich einfach auch nur karmisch bedingt ist. Dass wir ein bestimmtes Karma haben und auch, nicht nur, aber auch Krankheiten bekommen, weil wir bestimmte Dinge einfach nochmal erleben müssen. Da sind schon die Samen gesät worden, vielleicht in einem vorherigen Leben, aber wir haben natürlich auch, sehen ja jetzt auch in diesem Leben schon immer wieder neue Samen für Krankheiten. Und da können wir auch nur dran arbeiten durch Bewusstwerdung. Ne, wie denke ich, wie lebe ich, was sind meine Werte? Swami Sivananda war ja auch Arzt, ne, und der behauptet, jede Krankheit hat eine geistige Ursache. Ich bin da auch immer mal so, da kommen wir zum Zweifeln, ne? Also ich bin da immer mal so am Zweifeln, aber so mehr und mehr denke ich schon, da ist schon, glaube ich, was dran. Dass wirklich jede Krankheit irgendeine subtilere Ursache hat.
Vererbung, vererbte, genetisch bedingte.
Das gibt es ja natürlich auch, ja.
Und die Frage ist vielleicht, warum hast du dich gerade da inkarniert, wo genau. Das als Genetik vorhanden ist. Das war so meine Überlegung.
Ja, wir haben ja auch ein dieses gemeinsame Karma gibt es ja dann auch wieder. Ne? Ja, vielleicht habt ihr, jetzt ist aber auch schon 15:15, sehe ich gerade, dann schließen wir jetzt einfach mal, mit dem Vers kann man sich ja allein mit diesem Vers das nächste Mal 45 Minuten befassen oder länger. Dann bleiben wir hier jetzt mal beim Vers 30 und singen jetzt gemeinsam Om. Und jetzt könnten wir das ja mal so tun, könnt ihr, dass wir beim Einatmen jeder nach dem besonders darauf achten, dass wir erstmal A einmal einatmen, ausatmen, das A und dann U und dann M. Ne? Nicht Om singen, sondern Aum. Und dabei aber darauf achten, wo fühle ich das im Körper, wie fühlt sich das an, dass er einfach die Klangschwingung auch mehr spürt. Und dann atmen wir nochmal gemeinsam aus und dann tief einatmen. Stille. Und wiederhole einfach geistig noch ein paar Mal Om oder Aum, Aum. Konzentriere dich dabei auf das Agnya Chakra und beobachte einfach, was geschieht, wenn die Aufmerksamkeit bei dem Zentrum, inneren Zentrum ist und beim Om. schließen wir und singen nochmal dreimal Om.